ARD. Das Wissen.
Krieg ist ein Verbrechen an der Menschheit und an der Natur. Zweitens, im Krieg sterben immer zuerst die Armen, und zwar in allen Ländern und in allen Kriegen. Und das darf nicht sein. Und drittens, im Krieg gewinnen immer Reiche.
Abschlusskundgebung der Friedensdemonstration am 3.10.2024 in Berlin.
Friedensfahnen, Ukraine-Fahnen, Palästina-Fahnen, rote Fahnen, Gewerkschaftsfahnen, Russland-Fahnen, Deutschland-Fahnen.
Etwa 20.000 Menschen kamen, die Veranstalter meinen 40.000. Viele reden. Es geht um Waffenlieferungen, Atomkriegsgefahr, Verbrechen an der Zivilbevölkerung, Rüstungsindustrie, die vielen Toten, die Traumatisierten.
Also Deserteure war hier, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, nicht Thema in den Reden. Das wäre natürlich schön gewesen und auch wichtig gewesen, das zu thematisieren. Denn wir haben ja die Verpflichtung, die Deserteure aus den unterschiedlichen Kriegen hier zu schützen, aus unserer Sicht.
Wie umgehen mit Deserteuren? Von Rolf Kanzen.
Kein Redner, keine Rednerin dachte an die Deserteure. Die Fahnenflüchtigen und Wehrdienstentzieher, die nach Deutschland flüchten konnten. Derzeit vor allem aus der Ukraine und Russland.
Mir ist es egal, welche Deserteure. Menschen, die sagen, ich nehme die Waffen nicht in der Hand und müssen Asyl kriegen, Punkt.
Große Sympathien genossen Deserteure allerdings noch nie. Vor allem dann nicht, wenn sie sich aus vermeintlich Gerechten, aus Verteidigungskriegen absetzten.
Wenn unsere Brüder kommen mit Bomben und Gewehren, dann wollen wir sie umarmen, dann wollen wir uns nicht wehren.
Ich habe Flugblätter verteilt bei Konstantin Wecker auf dem Konzert. Der hat uns das erlaubt, er hat uns sehr unterstützt. Und ich habe so viel Negativerfahrungen in Bezug auf ukrainische Kriegsdienstverweigerer, weil wir sagen, wir unterstützen auf allen Seiten. Die russischen, die ukrainischen, die belarussischen. Ja, aber das kann doch gar nicht sein. Wieso unterstützt ihr die ukrainischen? Die sollen doch kämpfen.
Auch wenn sie anders sprechen, wir wollen mit ihnen reden. Es sollen die Präsidenten sich doch allein befehden.
Karin Fleischmann arbeitet seit 30 Jahren ehrenamtlich für Connection e.V. Diese Organisation unterstützt Deserteure und Kriegsdienstverweigerer in aller Welt.
Die Menschen sind verzweifelt und die wollen aus diesem Krieg raus, weil sie entweder Krieg erlebt haben oder weil sie erst gar nicht rein wollen. Und beides ist für mich sehr nachvollziehbar und beides finde ich sehr mutig und unterstützenswert.
Connection e.V. ist bestens vernetzt. Es gibt weltweit Partnerorganisationen, auch in Israel, der Türkei, heute besonders wichtig in Russland, in der Ukraine, in Belarus. Rudi Friedrich schätzt die Zahlen der Militärflüchtlinge.
Wir sagen, mindestens 250.000 haben Russland aufgrund des Krieges verlassen, weil sie sich nicht am Krieg beteiligen wollen. Und für die Ukraine sind es mindestens 300.000, die die Ukraine deswegen verlassen haben. Das sind also durchaus hohe Zahlen. Ganz aktuell habe ich sie nicht. Aber das sind Zahlen, die deutlich machen, dass es da einen großen Widerstand gibt, sich einberufen zu lassen, sich am Krieg zu beteiligen.
Einer von ihnen ist Nikolai. Das ist nicht sein richtiger Name. Er reiste mit gültigen Papieren in Deutschland ein, inzwischen sind sie abgelaufen. Verlängern kann er sie nur in der Ukraine, doch dort würde man ihn sofort zum Wehrdienst einziehen. Nikolai lebt also ohne gültige Papiere in Hannover, arbeitet als Informatiker.
Ich habe mich immer als Ukrainer definiert, obwohl ich ja in Donetsk aus Osten des Landes komme und die Verbindung zu Russland war immer stark.
Nikolai setzte sich schon vor einigen Jahren ab, weil in der Ostukraine ein Bürgerkrieg begann.
Ich will nicht mitbekommen, dass da einige meiner ehemaligen Freunde, Bekannte noch tot sind. Also das will ich ja gar nichts momentan wissen. Ja, also ich habe Vermutungen, dass einige meiner Freunde schon tot sind.
Ein Teil seiner Familie lebt in Russland, ein Teil in der Ukraine.
Man versteht für sich selbst, dass es unakzeptabel für mich, die andere Lebenswesen zu töten. Und Pazifist bin ich ja auch nicht immer gewesen. Also das ist dann im Laufe meiner eigenen Entwicklung dazu gekommen. Und wahrscheinlich auch in Entwicklung des Krieges, also seit 2014, wo das angefangen hat.
Nikolai hält den Kontakt in die Ukraine. Junge Männer in seinem Alter verstecken sich, um der Rekrutierung zu entgehen.
Was ich jetzt momentan sehe mit dieser Zwangseinberufung, das ist sehr, sehr traurig. Angefangen wurde es in die Dörfer und jetzt kommt es schon auf große Städte wie Kharkiv, Odessa, Kiew, dass die Menschen zwangshaft mobilisiert, einberufen werden.
Die Zeit, in der sich junge Männer freiwillig meldeten, um gegen die russische Armee zu kämpfen, sind längst vorbei. Wie viele von ihnen gefallen sind, darüber gibt es keine verlässlichen Auskünfte. 30.000? 40.000? 50.000? Auf russischer Seite sollen es 600.000 sein, die verwundet wurden oder gefallen sind. Den Armeen gehen die Soldaten aus. Sie brauchen Nachschub. Russland lockt mit hohem Sold und holt Soldaten aus Nordkorea. Die Ukraine will noch einmal 80.000 Männer in die Armee zwingen. Wer zwangsrekrutiert wird und tauglich ist, muss in den Krieg. Es sei denn, er hat hinreichend Euro für Bestechungen.
Jetzt sind die Preise so 25.000 Euro für eine Bescheinigung. Also das ist ein offizielles Papier, was erlaubt, das Land zu verlassen.
Korruption. Darüber berichteten auch ukrainische Medien Anfang Oktober 2024.
Eine 64-jährige Ärztin in der Westukraine stellte wehrfähigen Männern Invaliditätsbescheinigungen aus. In ihrer Wohnung wurde über 1 Million Euro sichergestellt. Die Frau ist auch Mitglied der Präsidentenpartei Diener des Volkes.
Wer nicht kämpfen will, nicht rechtzeitig floh, sich nicht verstecken will und kein Bestechungsgeld zahlen kann, der verlässt illegal das Land.
Zweiter Aspekt ist, dass die Menschen nicht fliehen können. Also die Männer können nicht fliehen. Die sterben auch ständig beim Versuch, da die Tisa, einen Fluss zu überqueren und danach in Ungarn zu landen oder in Rumänien. Und die sterben dabei. Manche werden geschossen. Also wir schießen unsere eigenen Leute.
Eine Meldung in mehreren deutschsprachigen Zeitungen im Juli 2024.
Der ukrainische Grenzschutz hat nach eigenen Angaben einen Deserteur unweit der moldauischen Grenze erschossen. Dieser habe zuvor einen Grenzschutzbeamten angegriffen, sagte der Sprecher der Behörde Andriy Demchenko dem Internetportal Ukrainska Pravda.
Es war ein Versuch von 4 Soldaten zu entkommen. Einer erschossen, 3 festgenommen.
Für Deserteure, ja, dann zu Deserteure. Was passiert zu Deserteuren? Die Information, die ich auch bekommen habe, die werden dann wieder in die Front geschickt. Und zwar wirklich heftig. Da Bachmut oder vielleicht Kursk.
Eine legale Kriegsdienstverweigerung gibt es derzeit nicht in der Ukraine. Wer sich weigert zu kämpfen, geht ins Gefängnis.
Wenn man denkt, okay, lieber Gefängnisstrafe als zu sterben, dann wird man trotzdem einberufen. Die haben schon Gesetze, dass man aus Gefängnissen die Menschen mobilisieren kann.
Die Zwangsmaßnahmen des kriegsführenden Staates und die Flucht vieler seiner männlichen Staatsbürger machen deutlich, die Loyalität gegenüber dem eigenen Staat ist begrenzt. Sie sind nicht oder irgendwann nicht mehr bereit, fürs Vaterland zu kämpfen, zu töten und zu sterben.
Für dieses Land und diese Regierung bin ich nicht länger bereit, mein Leben zu opfern,
erklärten 130 israelische Deserteure, Reservisten und Wehrdienstleistende in einem offenen Brief. So lange würden sie nicht zum Dienst erscheinen, bis es ein Abkommen zur Freilassung der Geiseln gibt. Einer der Initiatoren, Max Kresch, erklärt gegenüber der Presse, er sei geschockt über seine Kameraden, die unwidersprochen versichern:
Wir müssen Rache nehmen an den Hurensöhnen in Gaza. Wir müssen jeden dort töten.
Einige der Soldaten, die mit der Kriegsführung nicht einverstanden sind, desertieren. Die Militärgefängnisse sind in Israel bereits mit Deserteuren überbelegt. Sie sind keine Untertanen, die blind Befehle befolgen, bewerten Kriege nach eigenen Wertvorstellungen, auch seitens der russischen Armee, weiß Rudi Friedrich von Connection e.V.
Dann gibt es eben auch so konkrete Berichte, weil wir ja Beratung anbieten für Deserteure. Und wo ein russischer Deserteur berichtet hat, dass er in der Panzereinheit war und dass es hieß, wir machen eine Übung und für die ganze Einheit. Und im Zug wurde er dann dazu verpflichtet, zu unterschreiben, dass er als Freiwilliger dient. Und dann fanden sie sich in der Ukraine wieder. Das war zu Beginn des Krieges. Und dann stand er mit dem Panzer und den beiden anderen, stand er dann irgendwo auf dem Feld. Der Kontakt zum Kommandeur, so hat er berichtet, ist abgebrochen. Und dann haben sie sich überlegt, was machen wir hier eigentlich? Und sind dann einfach abgehauen. Ja, also es gibt diese Berichte dann eben von konkreten Menschen, die wir in der Beratung haben. Und das zeigt aber auch ein Bild des Krieges. Also, dass da einer aus der Panzereinheit einfach dasteht und dann sagen, also gut, jetzt ist aber Schluss hier.
Die Panzerbesatzung hatte Glück. Einer der Leute rief ukrainische Freunde an. Sie halfen weiter. Doch Gelegenheiten, direkt von der Front aus zu desertieren, gibt es in diesem Krieg, wie in vielen anderen, wenige. Russische Deserteure müssen damit rechnen, von den eigenen Kameraden getötet oder gefangen genommen zu werden. Und wenn es gelingt, die ukrainische Seite zu erreichen, laufen sie Gefahr, als Gefangene behandelt und ausgetauscht zu werden. Dann drohen ihnen 10 Jahre Lagerhaft in Russland.
Ihr sogenannten Herren, ich sage euch ganz offen, die Wahl ist schon getroffen, ich werde desertieren.
Desertionen, Fahnenfluchten sind gefährlich, waren sie schon immer. So der Historiker Michael Sikora, der zu Fahnenfluchten in der Geschichte forscht.
Ich wage zu behaupten, dass es in jedem Heer Desertionen gibt, denn sich selbst einem Lebensrisiko auszusetzen im Kampf ist die höchstmögliche Anforderung, die eine Obrigkeit an ihre Untertanen richten kann.
Die Obrigkeit befiehlt, Menschen zu töten und sich der Tötungsgefahr auszusetzen. Im 18. Jahrhundert für die Zwecke von Königen und Fürsten, im 19. und 20. Jahrhundert dann für die Herrscher von Nationalstaaten, heute für Freiheit und Demokratie oder Volk und Vaterland.
In früheren Zeiten sind die Leute einfach auch wieder weggelaufen, weil sie meinten, in ihren Familien aushelfen zu müssen oder weil die Familien ihnen sogar dabei geholfen haben. Und da ist so etwas wie Loyalität zum Staat relativ weit weg.
Die Motive für das Weglaufen waren früher wie heute sehr individuell.
Sie wollen nicht töten. Sie wollen nicht sterben. Sie wollen zurück zu Frau und Familie. Sie wollen nicht gehorchen und sich nicht von Vorgesetzten schikanieren lassen. Ihnen sind Manneszucht und Männerbünde zuwider. Sie wollen nicht für ein Regime und ein Ziel kämpfen, das sie ablehnen.
Meistens gibt es mehr als einen Grund.
Das Kriegsrecht wird gesprochen, der Kerl muss Gassenlauf.
Gassenlaufen oder Spießrutenlauf war eine vor allem beim Militär verabreichte Körperstrafe. Bis ins 19. Jahrhundert hinein wurde es praktiziert.
Mit der Waldhorn und Trompeten, dann geht es wacker drauf. Dann werden wir gehauen von manchem Musketier. Der eine hat's bedauern, der andere gönnt es mir.
Immer ging es um Abschreckung. Spießrutenlaufen, Hinrichtungen, Folter, Haftstrafen.
Es ist ja auch gar nicht selbstverständlich, dass es eine Form von Staatlichkeit gibt, die für sich in Anspruch nehmen kann, von ihren Bürgern, Bewohnern, Untertanen, wie auch immer, eine Loyalität zu fordern, die andere Loyalitäten, die den Menschen viel näher sind, familiäre Zusammenhänge, Arbeitszusammenhänge, Dorfzusammenhänge, selbstverständlich in Frage stellt und als die höhere Loyalität angefordert werden kann. Und da ist so etwas wie Loyalität zum Staat relativ weit weg.
Nationalstolz, Patriotismus, Nationalismus sind historisch gesehen neu. 19. 20. Jahrhundert. So werden Zugehörigkeiten konstruiert, Loyalitäten. Es entsteht ein Wir.
Wir Deutsche. Wir Franzosen.
Und damit eine Konstruktion von den anderen. Kriegspropaganda basiert darauf, sorgt für Hass.
Jeder Schuss ein Russ. Jeder Stoß ein Franzos.
Deserteure schließen sich aus, stellen dieses Wir in Frage und sagen Ich.
Ich mache nicht mit.
Das ist umso schwerwiegender, als im 19. und 20. Jahrhundert die Konstruktion einer Volksseele, eines Volkscharakters massenwirksam wurden. Ideologien eines ethnisch reinen Staatsvolkes mit entsprechenden Ursprungs- und Abstammungsmythen. Deserteure stellen das in Frage.
Ich würde argumentieren, dass zu einer allgemeinen Wehrpflicht eben auch die Stiftung eines kollektiven, auf den Staat bezogenen Bewusstseins, einer solchen staatlich ausgerichteten Identität gehört. Und dass dann eben mit der von oben verordneten allgemeinen Wehrpflicht auch ein Anspruch zumindest verbunden ist, dass die Leute sich damit identifizieren.
Hauptmann, du bist nicht bei Verstand, dass du mich hast hierher gesandt. Im Feuer ist mein Herz verbrannt. Ich sterbe für kein Vaterland.
Karl Kraus schrieb dieses Gedicht, der sterbende Soldat. Am Ende des Ersten Weltkriegs weigerten sie sich, fürs Vaterland zu sterben. Soldaten auf allen Seiten der Front desertierten, meuterten, weigerten sich, weiterzumachen. Desertion wurde während des Ersten Weltkriegs in Deutschland nur selten mit der Todesstrafe geahndet.
49 Mal wurde die Todesstrafe verhängt, 18 Mal vollstreckt.
Adolf Hitler schrieb in Mein Kampf:
An der Front kann man sterben, als Deserteur muss man sterben.
Viele Militärrichter der Nazi-Wehrmacht nutzten durchaus vorhandene Entscheidungsspielräume nicht, um Fahnenflüchtigen das Leben zu retten, sondern waren willige Vollstrecker Hitlers.
Zahlen, also muss man sehr vorsichtig mit umgehen. Wir müssen gucken, welche Quellen haben wir noch übrig.
Marco Dräger ist Historiker.
Mindestens 23.000 Todesurteile wegen Desertion. Mindestens 15.000 vollstreckt.
Mindestens. Das sind grobe Schätzungen für die Wehrmacht bis Ende 1944.
Erschossen, geköpft, aufgehängt.
Wie viele Deserteure bis zur Kapitulation im Mai 1945, einige sogar noch danach, die Militärjustiz war sehr eifrig, wie viele noch umgebracht wurden, das weiß niemand genau.
Keine andere Armee ist so außerordentlich brutal gegen Deserteure vorgegangen wie die deutsche Wehrmacht,
resümiert der Historiker Wolfram Wette. Die USA, die Briten und Franzosen haben im Zweiten Weltkrieg 300 Todesurteile vollstreckt. Sowjetische Militärtribunale sollen, so manche Schätzungen, von 1941 bis 1944 mehr als 150.000 Todesurteile gegen Angehörige der Roten Armee ausgesprochen haben. Wie viele davon Deserteure waren, ist unklar. Nach dem Krieg schwiegen die überlebenden deutschen Deserteure. Wenn nicht, wurden sie angefeindet, wie der Wehrmachtsdeserteur Rainer Schepper.
Da wurde ich oft übelst angegriffen, damals noch von Zuhörern, als Vaterlandsverräter, als Feigling, als Drückeberger, als unkameradschaftlich, der seine Kameraden ins Feuer hat laufen lassen und selber sich entzogen hat. Heiße Diskussionen und übelste Angriffe, damals noch, lange nach Kriegsende.
Wenn Deserteure von Nazi-Militärgerichten verurteilt wurden und überlebten, galten sie weiterhin als vorbestraft. Die Angehörigen von Hingerichteten bekamen keine Hinterbliebenenrente. Vollständig rehabilitiert wurden sie erst 2009. So lange sträubte sich die Mehrheit der im Bundestag vertretenen Politiker und Politikerinnen. Sie ignorierten die historischen Tatsachen und gingen davon aus, die Wehrmacht war eine saubere Armee, deren Soldaten keine Kriegsverbrecher und deren Militärjustiz unabhängig. Deshalb konnten die meisten Nazi-Militärjuristen gleich nach dem Krieg ihre Karrieren fortsetzen, als Professoren, Richter, Staatsanwälte, Politiker. Tausende hatten sie umbringen lassen. Nicht einer wurde in der Bundesrepublik zur Rechenschaft gezogen.
Was damals rechtens war, kann heute nicht unrecht sein.
So verteidigte sich 1978 der Ministerpräsident von Baden-Württemberg, Hans Filbinger. Er war als Marinerichter an Todesurteilen beteiligt. Keine Reue, kein Schuldbewusstsein. Eines seiner Opfer war Walter Gröger. Er war desertiert, fand bei seiner Freundin Unterschlupf und wurde aufgegriffen. Im Januar 1945 übernahm Filbinger das Verfahren gegen ihn und beschleunigte es, um Walter Gröger schnell hinrichten lassen zu können. Bei Grögers Erschießung war Filbinger persönlich anwesend.
Allerdings kostete ihn nicht diese Tatsache das Amt, sondern die Bevölkerung echauffierte sich vielmehr über Filbingers Halsstarrigkeit, mehr als 3 Jahrzehnte später da kein Wort des Bedauerns an die Hinterbliebenen zu richten.
Nach dem Krieg vernetzten sich die ehemaligen Militärrichter. Erich Schwinge war vor dem Zweiten Weltkrieg Juraprofessor in Marburg und Wien und Kommentator des Nazi-Militärstrafrechts.
Die nationalsozialistische Weltanschauung konkretisiert den Maßstab für Recht und Unrecht.
Erich Schwinge beteiligte sich als Militärjurist an Todesurteilen, unter anderem gegen Deserteure, und schaute zu bei deren Vollstreckung. Nach dem Krieg? Karrierefortsetzung als Juraprofessor in Marburg und FDP-Politiker. Er schrieb ein lange Zeit als Standardwerk geltendes Buch zur Geschichte der Wehrmachtsjustiz. Das Fazit: Gehandelt habe es sich um eine
Justiz im Widerstand, um eine antinationalistische Enklave.
Erich Schwinge war Gutachter in eigener Sache. Seine Publikationen trugen dazu bei, dass überlebende Deserteure vorbestraft blieben, als Drückeberger und Feiglinge galten.
Die tatsächliche Neubewertung der Wehrmacht-Deserteure setzte eigentlich erst nach dem Ende des Kalten Krieges ein. In den 90er Jahren begannen sich hier Einstellungen in Politik und Justiz vor allem zu wandeln.
In vielen Städten entstanden Deserteursdenkmäler. In der DDR gab es sie schon länger, sie wurden nur anders betitelt. Man subsumierte sie unter Opfer des Nationalsozialismus. Sie Deserteure zu nennen, war problematisch, auch verräterisch, desertierten doch auch DDR-Grenztruppen.
Jedes andere Vergehen kann gesühnt werden und wiedergutgemacht werden. Die Desertion nicht und niemals.
Zwischen 1950 und 1989 desertierten, geschätzt, 10.000 aus der DDR. Für die, die gefangen wurden, nur jede dritte Flucht verlief erfolgreich, kam das Strafgesetzbuch der DDR zur Anwendung.
Wer seine Truppe verlässt, um sich dem Wehrdienst zu entziehen, wird mit einer Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu 6 Jahren bestraft. In schweren Fällen 2 bis 10 Jahre.
Ikonisch wurde das Foto eines Grenzsoldaten, der am 15. August 1961 in Uniform, mit Helm, seine Kalaschnikow abwerfend, über den Stacheldraht von Ost nach West, vom Kommunismus in den freien demokratischen Westen flüchtete.
Gute Deserteure.
In der BRD politische Flüchtlinge aus einem Unrechtsstaat. Sie waren höchst willkommen in der Kalten Krieg-Propaganda des Westens. Sie erhielten Geld, Wohnung, Papiere, Arbeit.
Böse Deserteure
waren aus westlicher Sicht die, die den umgekehrten Weg gingen. Bundeswehrsoldaten, auch GIs, Soldaten der US-Armee, die sich in die DDR absetzten. Viele waren es nicht, aber sie boten willkommenes Propagandamaterial. Für Bundeswehr-Deserteure gilt Wehrstrafgesetz § 16.
Wer eigenmächtig seine Truppe oder Dienststelle verlässt oder ihr fernbleibt
und so weiter.
Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren.
Gerichte verhängen meistens Geldstrafen und Freiheitsstrafen von weniger als 6 Monaten. Auch Soldaten, die sich bei der Bundeswehr verpflichtet haben, desertieren.
August 2023, Pasewalk. Ein 25-jähriger Zeitsoldat ließ sich wochenlang nicht in der Kaserne blicken.
Wäre es ein normaler Arbeitsplatz gewesen, hätte ihn sein Chef entlassen. Nicht die Bundeswehr.
Haftbefehl, Festnahme, Gerichtstermin. Angeklagter erschien nicht. Festnahme, Vorführung vor Gericht in Fußfesseln.
Das Urteil?
10 Monate auf Bewährung, 2.000 Euro Geldstrafe.
Desertionen aus der Bundeswehr sind selten. Auf die etwa 185.000 Soldaten kamen keine 10 Desertionen pro Jahr. Aber zurzeit ist die Wehrpflicht ausgesetzt. Niemand dient, der nicht will. Wird sie wieder in Kraft gesetzt, bleibt die Möglichkeit der Kriegsdienstverweigerung und die Ableistung eines Ersatzdienstes. Das gibt es nicht in allen Ländern.
Bezüglich der Ukraine ist es so, dass das Menschenrecht auf Kriegsdienstverweigerung dort ausgesetzt ist. Es gab eine sehr restriktive Regelung und seit Anfang des Krieges gibt es die nicht mehr. Das widerspricht internationalen Standards, das widerspricht auch dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, weil das klar festgestellt hat, Kriegsdienstverweigerung ist ein Menschenrecht und das muss gelten.
Gilt aber nicht in der Ukraine, so Rudi Friedrich von Connection e.V. Es gilt in Russland für wenige religiöse Gruppen, aber die Armee entscheidet darüber. Die Regel ist, wer sich weigert, wird sanktioniert. Wer Soldat ist und sich weigert, landet im Gefängnis.
Wir hören Geschichten von Deserteuren und Verweigerern oder auch von Soldaten, die sagen, ich war jetzt so lange im Krieg, ich bin total fertig. Ich bin verletzt, ich bin traumatisiert, ich zittere, aber die werden mich wieder in den Krieg schicken. Ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Es gibt sehr, sehr unterschiedliche Hintergründe dafür und eigentlich sind sie alle sehr verzweifelt, was sie machen können.
Konservative Politiker fordern, im Folgenden der Junge Union-Vorsitzende Johannes Winkel, ukrainische Männer im wehrfähigen Alter
sollten in Deutschland gar keinen Schutzanspruch haben, sondern ihr Land verteidigen.
Es sind böse Deserteure. Sie passen nicht ins Weltbild. Für Freiheit und Demokratie muss der Mann kämpfen. Auf der einen Seite Waffen liefern, auf der anderen Seite der Ukraine die hierher geflüchteten Wehrpflichtigen vorzuenthalten, das sei zynisch, ihnen Bürgergeld zu zahlen, falsch. Ukrainische Deserteure sind böse Deserteure, nordkoreanische gute.
Sterben Sie nicht sinnlos auf fremdem Boden. Wiederholen Sie nicht das Schicksal hunderttausender russischer Soldaten, die nie wieder nach Hause zurückkehren werden. Ergeben Sie sich. Die Ukraine wird Ihnen Unterkunft, Nahrung und Wärme bieten.
Der ukrainische Geheimdienst fordert Soldaten aus Nordkorea auf, zu desertieren. Dabei helfen sollen Soldaten, die vorher von Nord- nach Südkorea geflohen sind. Eine südkoreanische Zeitung berichtet, 18 Soldaten seien bereits desertiert.
Lauter, leiser, lauter, leiser, lauter, leiser.
Lauter.
Gut,
lauter.
Perfekt. Passt. Okay.
Russische Deserteure sollen Asyl erhalten, so das Bundesinnenministerium im Jahre 2022. Tatsächlich werden nur wenige Asylanträge positiv beschieden, vor allem, weil die Betreffenden über sogenannte sichere Drittstaaten eingereist sind. In einigen Ländern der EU droht eine Kettenabschiebung zurück nach Russland. Wer vor der Einberufung flieht, bekommt vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge in der Regel kein Asyl. Diese Menschen müssen zurück, werden an ein Regime ausgeliefert, das sie in einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg schickt.
Ich begrüße euch sehr herzlich zu unserer Aktion für die Kampagne Object War Campaign für Deserteure und Kriegsdienstverweigerer aus Russland, Belarus und der Ukraine. Ich bin Rudi Friedrich von Connection e.V. Wir arbeiten für Kriegsdienstverweigerer und Deserteure für ihr Recht darauf, dass sie sich einem Krieg verweigern können.
Vor einer etwa 4 Meter hohen aufblasbaren Skulptur, zwei Hände, die ein Gewehr zerbrechen, versammeln sich einige Menschen in der Nähe des Brandenburger Tors vor der russischen Botschaft. Nur wenige Passanten bleiben stehen. Doch Rudi Friedrich von Connection e.V. ist optimistisch.
Die meisten haben ja ein bisschen im Kopf den Spruch, den ich damals in der Stadt, wo ich wohnte, immer an der Wand gesehen habe. Stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Und das wäre ja auch eine wirklich schöne Vorstellung, wenn das tatsächlich so ist. Es ist leider nicht immer so und auch im aktuellen Krieg nicht so. Aber auf der anderen Seite sehen wir ja, dass Hunderttausende auf allen Seiten sich dem verweigern und entziehen. Es geht eben auch um eine gesellschaftspolitische Frage, wie viel entziehen sich, wie viel verweigern und was bedeutet das eigentlich für die Gesellschaft?
Das Wissen. Wie umgehen mit Deserteuren? Von Rolf Kanzen. Sprecherin Elisabeth Findeis. Regie Günther Maurer. Redaktion Ralf Kölbe. Und hier noch ein Hörtipp. Wie zeitgemäß ist Pazifismus? In der ARD-Audiothek und in allen gängigen Podcast-Portalen.
Das Wissen vom SWR. Links zu weiteren Informationen stehen in den Shownotes zu dieser Folge.